ARD Sounds.
Ich wollte immer Kinder. Mit über 40 habe ich gedacht, lieber allein ein Kind als gar keins.
Der richtige Partner war halt nicht da. Deswegen habe ich dann gesagt, länger warten will ich eigentlich nicht.
Ja, es hat schon Vorteile. Ich kann alle Entscheidungen alleine treffen.
Jeder Kinderwunsch ist egoistisch. Ich glaube nicht, dass ein Kind einen Schaden davon trägt, weil es mit einer Samenspende gezeugt wird.
Ich bin Single, aber ich will unbedingt ein Kind. Und zwar jetzt. Ich will nicht mehr warten, bis vielleicht doch noch der Richtige kommt. Und ich kann auch nicht, weil meine biologische Uhr tickt. Wie ist es, ganz allein Mama zu werden? Wie gehe ich das an und was muss mir davor klar sein? Darüber sprechen wir heute.
Herz ohne Filter. Der Podcast über Liebe, Beziehung und alles dazwischen.
Hi, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sabine Hub, Journalistin beim SWR und Paarberaterin. In meinem Podcast spreche ich mit spannenden Menschen darüber, wie wir lieben, streiten, uns verlieren und uns manchmal auch wiederfinden. Und heute geht's um Frauen, die ganz bewusst gesagt haben, ich bekomme allein ein Kind, Solomütter. So ein paar Statements von zwei Single Moms habt ihr ja gerade schon kurz gehört. Jetzt spreche ich mit Hannah Schiller über das Thema. Sie hat mit 36 ihren Sohn bekommen, und zwar per Samenspende. Er ist inzwischen 9 und sie absolute Expertin auf dem Gebiet. Was sie alles erfahren und erlebt hat auf diesem Weg zum Kind, das teilt sie in ihrem Podcast und im Blog Solomama Plus 1. Hallo liebe Hannah, freut mich voll, dich zu hören.
Hallo liebe Sabine, ich freue mich total, hier zu sein. Dankeschön für die Einladung.
Und ihr könnt Hannah ja nicht sehen, aber ich sehe sie hier über die Kamera und deswegen beschreibe ich euch mal dieses nette Bild. Hannah hat sich für uns im Kinderzimmer so eine kleine Podcast-Station eingerichtet unter dem Hochbett ihres Sohns und drumherum hat sie Decken aufgehängt.
Genau, unter dem Hochbett, weil es sonst überall hallt in der Wohnung. Und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die können das jetzt auch ein bisschen besser verstehen, was wir hier erzählen.
Was ich auch besonders schön finde, ist, dass du noch dir so eine kleine Lichterkette reingehängt hast, damit es so ein bisschen gemütlicher aussieht.
Ganz genau, richtig.
Wie ist denn die Lage heute Morgen bei dir? Kind gesund und in Betreuung?
Kind gesund und in Betreuung, aber tatsächlich im Winter war das zum Beispiel so, da ist die Schule ein paar Tage hintereinander ausgefallen, super spontan, wegen Schneechaos. Und das ist teilweise gar nicht so einfach, das zu organisieren, gerade wenn man alleine ist. Du bist dann von jetzt auf gleich in einer Situation, wo du dachtest, okay, heute muss ich mal alles umschmeißen und alles ändern. Und Alleinerziehende und Solomütter müssen das natürlich nochmal für sich alleine managen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja schon zu zweit als Paar eine Herausforderung, das zu managen, wenn die Schule plötzlich ausfällt oder das Kind schon wieder krank ist. Denkst du dann nicht auch manchmal, wäre schon schön, wenn da auch mal jemand wäre, der da einspringen könnte?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es natürlich auch als Vorteil bei Paaren, die sich das gut einteilen können. Da ist natürlich jemand anderes da. Da weißt du, auf diese Person kann ich mich erstmal verlassen. Mhm. Die habe ich jetzt so nicht. Das war so ein Prozess, den ich dann nochmal richtig krass durchlebt habe. Gerade am Anfang, du kennst es, Sabine, wenn das Kind nicht die ganze Zeit mehr schläft, sondern auch mal durchweint und schreit und dann will es bei Mama sein die ganze Zeit. Und dann ist da irgendwann die Energie schon so am Limit. Aber du musst dich trotzdem noch ums Essen kümmern und dann noch zum Arzt. Dann willst du noch mal duschen gehen und so weiter. Da kann ich nicht mal eben sagen, okay, ich gebe das jetzt den Nachbarn, das Kind oder so. Also man muss da reinwachsen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, am Anfang, wenn ich jetzt zu sehr drüber nachgedacht hätte, was können da für Baustellen auftauchen, dann hätte ich vielleicht gesagt, das ist mir doch zu heikel.
Kann ich nachvollziehen. Gehen wir doch mal ganz an den Anfang deiner Geschichte, genau zu diesem Punkt.
Ja.
Weißt du denn noch, wann du zum ersten Mal gedacht hast, ich bekomme einfach allein ein Kind?
Es gab da gar nicht den einen Moment, es gab aber den einen Mann. Und mit diesem einen Mann hatte ich mir gewünscht, dass er mit mir eine Familie gründen möchte. Und das zog sich so über mehrere Jahre. wo ich so ein bisschen in meiner Kuschelwelt war und mir dachte, ja, der braucht nur noch ein bisschen Zeit, der ist jetzt nur noch nicht bereit. Er hatte immer gesagt, ja, vielleicht mal irgendwann Kinder. Mit seiner Ex wollte er das nicht. Und ich dachte, ich bin die besondere Frau, die ihn überzeugt, dass jetzt eine Familiengründung genau das Richtige ist. Das war dann aber nicht so. Und diese Jahre, wo ich immer so in dieser Warteschleife war, habe ich immer so leise Hoffnung gehabt. Und da war ein Moment, wo wir gemeinsam im Urlaub waren. Und da hatte ich von jetzt auf gleich gesagt, ich möchte ein Kind. Ich möchte auch am liebsten ein Kind mit dir. Möchtest du das oder möchtest du das nicht? Mhm. Und da hat er auch zum ersten Mal klar geantwortet, nein, er möchte niemals Kinder.
Autsch.
Genau. Und da habe ich den richtig verflucht, weil ich habe gesagt, boah, ich habe dir meine Lebenszeit geschenkt. Mhm. Man denkt, boah, man ist Anfang 30, noch in einer fruchtbaren Phase und der zögert das alles so hinaus und man selber denkt sich, ah, ich habe die Hoffnung, dass das was wird mit uns. Und dann plötzlich von jetzt auf gleich sagt diese Person nein. Und da war auf jeden Fall eine ganz große Wut da. Und als ich dann aus diesem Urlaub wieder zurück war, habe ich direkt angefangen zu suchen, Single, Kinderwunsch. Mhm. Und da habe ich mich tatsächlich das erste Mal so richtig intensiv reingehängt und mit diesem Thema der Solomutterschaft vertraut gemacht und gesagt, ja, vielleicht wäre das ja was für mich. Das hat allerdings noch ein paar Monate gedauert, weil dieser Schritt, dass man sagt, man will in der Beziehung ein Kind mit einem Partner haben oder man macht das komplett alleine mit einem komplett Fremden, mit einem Samenspender. Ich habe auch gedacht, sag mal, bist du bescheuert oder was? Ich hatte mich auch dann nochmal auf Dating-Apps angemeldet, also so eine Zwischenlösung in dieser Verzweiflung, oh mein Gott, vielleicht klappt das niemals. Und dann wurde ich aber immer ruhiger und habe vieles für mich versucht zu durchdenken. Mit 35 habe ich so gesagt, jetzt probier das doch einfach mal und guck mal, wie sich das anfühlt, wenn du das erstmal versuchst.
Ich kenne auch ganz viele Frauen mit Kinderwunsch, die dann so Mitte, Ende 30 sind und dann gesagt haben, okay, ich suche mir halt jetzt gezielt einen Mann zum Kinderkriegen. Also auch wenn das zwischen uns vielleicht gar nicht so passt, paarmäßig oder beziehungsmäßig, weil du jetzt gerade von Dating-Apps und so geredet hast, das war dann aber letztendlich nicht so dein Ding zu sagen, naja, dann ist es halt irgendeiner, Hauptsache ich kriege ein Kind mit dem.
Absolut. Und das Gute ist, ich bin tatsächlich auch auf einen Mann gestoßen, der auch einen Kinderwunsch hatte. Das war auch wirklich ein super attraktiver Mann. Da habe ich dann auch einen kleinen Größenwahn gehabt. Ich habe nämlich nur ganz attraktive Männer angeschrieben. Das hätte ich nie sonst gemacht. Und einer, der wollte auch Kinder. Und dann dachte ich, ach Mensch, das ist ja super. Dann wird es vielleicht auch noch ein Kind, was ganz nett aussieht. Aber ich habe dann wirklich gemerkt, boah, nee, also das ist es einfach nicht. Wir vertreten nicht die gleichen Werte. Ich fühle mich von dem jetzt nicht so angezogen, wie ich gedacht hätte. Also Aussehen scheint dann doch nicht alles zu sein. Und dann habe ich gemerkt, ich kann mir nicht irgendjemanden suchen und wir als einzige Gemeinsamkeit diesen Kinderwunsch haben. Also da habe ich tatsächlich dann auf mein Bauchgefühl gehört und habe gemerkt, das kann ich so nicht.
Es spüren ja viele Frauen ab einem gewissen Alter eben so einen inneren Countdown. Mhm. War das bei dir letztendlich auch der Grund, weshalb du gesagt hast, ich bekomme jetzt allein ein Kind?
Auf jeden Fall. Tatsächlich, wenn du so beim Arzt sitzt, da hast du verschiedene Frauenzeitschriften, die da ständig rumliegen. Und da sind dann plötzlich immer solche Trigger-Überschriften gewesen. 35 sinkt die Fruchtbarkeit, Achtung, Achtung, Kinderwunsch erfüllen, willst du späte Mutter werden und so weiter. Wenn du den Kinderwunschfokus gerade hast, dann siehst du solche Schlagzeilen überall. Die ganze Zeit. Mhm. Überall, ja. Genau, richtig. Ja, das ist so. Und dann habe ich innerlich wirklich so Panik geschoben. Mir wurde dann zwar auch gesagt, ja, aber deine Urgroßmutter, die hat auch noch mit 40 Kinder gekriegt und so weiter. Und da habe ich mich so ein bisschen innerlich mit beruhigt, habe gesagt, ah, okay, wenn ich irgendwann jemanden wieder treffe, dann kann ich auch noch mit 40. Und dann habe ich aber gedacht, okay, aber worauf möchte ich denn jetzt noch warten mit 35? Dass ich nochmal eine Beziehung anfange und der Mann sich dann vielleicht wieder nicht, sage ich mal, committet und keine Familie gründen will, das weißt du ja auch nicht. Ne? Also manchmal weiß man es vielleicht von Anfang an, wenn dann auf beiden Seiten die Ehrlichkeit da ist. Aber manchmal verändert sich sowas ja auch. Das heißt, diese Zeit, die ich nochmal investiert hätte in eine andere Beziehung, die geht ja dann von meiner eigenen Fruchtbarkeitszeit ab. Ja. Und das war so ein Punkt, wo ich tatsächlich, was du nämlich gesagt hattest, an meine Fruchtbarkeit gedacht habe und überlegt habe, wenn ich vielleicht auch noch zwei Kinder haben möchte, was damals mein Wunsch war, dann muss ich ja irgendwann mal loslegen. Mhm.
Ne? Ich glaube, da sprichst du echt vielen Frauen aus der Seele. Das sind auf jeden Fall Gedanken und Gefühle, die ich genauso hatte mit Anfang 30. Mhm. Trotzdem ich finde das wahnsinnig mutig, dass du diesen Schritt gemacht hast. Du weißt ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass ich viele Jahre lang alleinerziehend war. Mhm. Und bei mir war das so, der Vater meiner Kinder und ich, wir haben uns getrennt, da war mein Sohn 1 Jahr alt und meine Tochter war noch gar nicht geboren, also ich war schwanger. Und ich habe das als echt große Herausforderung wahrgenommen, das in dieser Situation zu stemmen mit den Kindern. Und bei mir war das trotzdem was ganz anderes, weil der Vater meiner Kinder war schon immer da. Und so wichtige Entscheidungen für die Kinder, die haben wir auch immer gemeinsam getroffen. Und auch die Kosten teilen wir uns ja. Und bei dir ist das ja so, du musst die Entscheidung für deinen Sohn ganz allein tragen. Da ist ja sonst niemand. Mhm. Also du musst jede Entscheidung allein treffen. Und du musst es ja auch finanziell allein stemmen. Du bekommst ja keinen Unterhalt. Und das klingt zwar jetzt sehr unromantisch, aber ein Kind großzuziehen, das kostet halt wirklich viel Geld. Mhm. Von den Klamotten bis hin zum Schulranzen und dann später das Studium, das dein Sohn vielleicht mal machen will. Also ich glaube, wenn ich die Entscheidung hätte treffen müssen, ich bekomme ein Kind wirklich ganz komplett alleine, ich hätte da zumindest krassen Respekt vor gehabt, wenn nicht sogar Angst.
Ich finde es auch wichtig, Respekt davor zu haben, dass man nämlich nicht schnell übers Knie irgendwas bricht, nur weil man sagt, oh, 35, 36. Und ja, also Ängste hatte ich, also finanziell hatte ich nicht solche Ängste tatsächlich, weil ich insgesamt schon immer sehr sparsam war und mir Rücklagen aufgebaut habe. Aber ich hatte schon die Sorge, was ist, wenn ich einfach komplett allein verantwortlich bin, weil ich bin jemand, ich bin sehr gerne alleine. Wenn du aber ein Kind hast, ganz alleine, dann bist du 100%ig verantwortlich für dieses Kind. Es sei denn, du hast natürlich irgendwann Unterstützung, aber da geht man ja am Anfang nicht unbedingt von aus und sollte man auch nicht. Das heißt, ich hatte die Angst, dass ich dann einfach mich selbst verliere. Das ist so ein bisschen egoistischer Grund. Es ist aber eine Angst, die man durchaus auch ernst nehmen sollte. Was ist man denn für ein Typ Mensch? Mhm. Und ich habe dann aber für mich entschieden, okay, ich bin aber jemand, ich habe lieber die Kontrolle über etwas, wie zum Beispiel einen Kinderwunsch, als dass ich das Gefühl habe, jemand anders kontrolliert mich zusätzlich noch. Also wenn ich das jetzt noch mit jemand anderem hätte, dieses Kind. Und da ist keine Liebe im Spiel. Aber Ängste, genau, ich glaube, die Ängste, die kamen erst, als er schon auf der Welt war. Als es ihm mal nicht so gut ging oder hohes Fieber hatte und ich nicht wusste, was los ist. Er sich ein Bein gebrochen hatte. Und da sind dann solche Sachen aufgekommen, wo man merkt, da ist man doch erstmal ziemlich alleine mit. Wenn du das nicht zulässt, dass du dir auch Hilfe holen kannst. Und ich bin jemand, ich kann das nicht gut zulassen. Das heißt, das ist eine große Arbeit an mir selber, immer noch, dass ich sage, okay, ich bin jetzt erschöpft, ich kann das gerade nicht, kannst du bitte das und das machen? Da habe ich, obwohl ich solche Elterngruppen wirklich kein großer Fan von bin, sage ich mal, da habe ich aber genau das wertgeschätzt. Da habe ich gemerkt, boah, das tut mir doch richtig gut, weil man eine Gemeinschaft hat und weil man sich gegenseitig unterstützt und auch helfen kann. Und da habe ich dann so ein bisschen gemerkt, ich muss ein bisschen an mir arbeiten, dass ich nämlich nicht denke, ja, ich mache es ja alleine, deswegen muss ich das auch immer alleine machen, sondern ich darf auch abgeben.
Also da bist du dann auch wirklich dran gewachsen an der Situation.
Das auf jeden Fall.
Und wenn ich mich dann wirklich dazu entschieden habe, ja, ich will Solomama werden, dann gibt es ja verschiedene Wege. Und ich sag mal, die zwei häufigsten sind Samenspende und Adoption. Mhm. Vor unserer Aufzeichnung habe ich ja noch mit zwei anderen Solomüttern über ihre Geschichte gesprochen. Eine davon ist Sandra und sie hat ein Mädchen adoptiert. Da hatte sie schon viele Jahre lang einen ganz starken Kinderwunsch, hat sie mir erzählt.
Ich wollte immer Kinder. Eigentlich wollte ich ganz viele Kinder haben, schon früh. Und meine Freunde wollten keine Kinder. Und es hat einfach was gefehlt. Mit über 40 habe ich gedacht, lieber allein ein Kind als gar keins. Das ist die ganzen Jahre in mir drin gegärt. Die Entscheidung hat dann eigentlich nur ein Wochenende gedauert. Und ich habe mich relativ schnell dafür entschieden, ein Kind aus Haiti zu adoptieren.
In Haiti deswegen, weil Sandra das Gefühl hatte, dass sie in Deutschland als Single keine Chance hat, ein Kind zu adoptieren. In Haiti ging das relativ problemlos über eine Agentur. Das ist aber jetzt auch schon 12 Jahre her. Hannah, du begleitest ja viele Single-Frauen, die Mütter werden wollen. Mhm. Wie ist dein Eindruck heute? Wie schwer oder leicht ist es inzwischen in Deutschland, allein als Frau ein Kind zu adoptieren?
Es gibt tatsächlich sehr viele Frauen, die durchaus darüber nachdenken. Und in Deutschland ist es ja auch erlaubt, als alleinstehende Frau zu adoptieren. Allerdings kommst du ganz am Ende der Liste der Personen, die adoptieren dürfen. Und deswegen, ich kenne einige Frauen, die auch gesagt haben, es ist denen zu anstrengend und zu aufwendig gewesen, in Deutschland diesen Adoptionsprozess auch zu durchlaufen. Mhm. Das heißt, es ist einfach herausfordernder zu adoptieren, als versuchen, schwanger zu werden per Samenspende.
Das war ja dein Weg. Du hast dich für die Samenspende entschieden. Wie sind denn da die Möglichkeiten heute für Single-Frauen?
Sehr gut inzwischen in Deutschland, auch wenn das tatsächlich noch immer nicht alle Kinderwunschkliniken in Deutschland machen. Also es wird nicht in jeder Kinderwunschklinik angeboten, dass Single-Frauen eine Kinderwunschbehandlung hierzulande machen dürfen. Das hängt vielfach mit den Ärzten zusammen, Ärzten und Ärztinnen, die dann sagen, das unterstützen die nicht.
Und also moralisch deswegen, gesehen.
Ja, moralisch und ethisch, genau richtig. Also da wird dann zum Beispiel argumentiert, dass das Kindeswohl gefährdet ist, wenn ein Kind alleine bei einer, in diesem Fall Mutter, aufwächst, ohne zweite rechtliche Bezugsperson. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also du kannst dir in Deutschland, sagen wir mal, in mindestens 80% der Kinderwunschkliniken, und wir haben so um die 140 Kinderwunschkliniken in Deutschland, schwanger werden mit Spendersamen. Du darfst diesen Spendersamen aus dem Ausland beziehen, zum Beispiel aus Dänemark, aber auch natürlich durch Samenbanken hierzulande. Und diese Samenspender, die müssen alle später kontaktierbar durch das Kind sein. Also das sind sogenannte offene Samenspender.
Und das läuft aber ja bei alleinstehenden Frauen unter anderen Bedingungen ab als bei Paaren.
Ja, ganz genau. Bei Einzelpersonen ist es so, du brauchst je nach Kinderwunschklinik, da gibt es keine allgemeinen Richtlinien zu, sondern es kommt wirklich auf die Kinderwunschklinik an, was da für Anforderungen an die Frau gestellt werden. Ganz oft wird ein psychosoziales Beratungsgespräch vorab gefordert, dass sich die Frau über alle möglichen Konsequenzen bewusst ist, was das bedeutet, wenn sie ein Kind per Samenspende bekommt, was das auch vielleicht für das Kind bedeutet. Dann kommt in einigen Kliniken noch dazu eine sogenannte familienrechtliche Beratung, dass klargestellt werden muss, wer hat denn hier irgendwelche Rechtsansprüche auf das Kind? Wie ist das denn mit einem Samenspender? Kann der plötzlich irgendwann sagen, ich möchte das Sorgerecht fürs Kind haben? Wie ist das mit Erbrecht und so weiter geregelt? Und dann wird von ganz vielen Kinderwunschkliniken eine sogenannte Garantieperson angefordert. Und da hat irgendwann mal irgendeine Kinderwunschklinik mit angefangen, weil die gesagt haben, gut, es gibt ja jetzt keinen zweiten rechtlichen Elternteil. Wir als Kinderwunschklinik müssen uns absichern, dass nicht plötzlich die Singlefrau irgendwann sagt, so, Kinderwunschklinik A, ihr habt mir ein Kind gemacht, ich habe nicht genug Geld zum Leben, ich verklage euch jetzt auf Unterhalt. Und es wird meiner Meinung nach so ein bisschen unter diesem Deckmantel des, wir wollen ja nur das Beste fürs Kind, das wird so ein bisschen meiner Meinung nach aber trotzdem die Verantwortung auf die Frau abgewälzt, weil du musst auch richtig viel Geld dafür bezahlen, dass du eine psychosoziale Beratung plus familienrechtliche Beratung plus dann noch diesen Garantiepersonenvertrag bei einem Notar unterzeichnest. Diese ganzen Voraussetzungen, die kosten ja auch.
Also ich halte nochmal fest, wenn eine Singlefrau hier per Samenspende schwanger werden will und dafür in eine Kinderwunschklinik geht, dann muss sie dafür deutlich mehr tun als Paare und es kostet natürlich auch mehr. Und die künstliche Befruchtung kostet ja auch viel Geld. Wie viel genau, das kommt natürlich auch auf die Methode an und auf die Anzahl der Versuche und so weiter. Aber so ein paar tausend Euro sind ja eigentlich das Minimum.
Das auf jeden Fall.
Dein erster Versuch, per Samenspende schwanger zu werden, der hat ja leider nicht geklappt. Als du dann aber beim zweiten Versuch wirklich schwanger warst, war das so der große Moment für dich?
Überhaupt nicht. Ich hatte die ganze Zeit, also mindestens die ersten 12 Wochen, Angst, dass das Kind nicht bleibt. Ich hatte immer gedacht, egal was ich gemacht habe, oh Gott, habe ich jetzt so Kaffee getrunken? Wieso habe ich das gemacht? Dann war ich mal länger spazieren und habe gedacht, oh Gott, vielleicht hat das dem Kind geschadet. Ich habe mich so verrückt gemacht. Stress und Angst, würde ich sagen, dominierten die ersten 12 Wochen. Also das war anstrengend.
Ja, das, was du da beschreibst, das sind Sorgen, die sich, glaube ich, ganz viele Frauen machen, vor allem, wenn sie das erste Kind bekommen. Also ich erinnere mich selbst noch sehr gut daran, dass das bei mir ganz genauso war. Bei dir ist da ja aber noch obendrauf gekommen, dass du eben diesen Weg der Solomutterschaft gegangen bist und dir da auch nochmal ganz andere Gedanken machen musstest. Mhm. Plus vielleicht auch noch so die Reaktion im Umfeld auf die Entscheidung. Das hat zumindest Sandra so erlebt, die Solomama, mit der ich gesprochen habe, die das Kind adoptiert hat. Die hat sich gerade am Anfang, als sie mit ihrem Baby dann nach Hause gekommen ist, so gefühlt, als würden die Leute sie teilweise wie so ein Alien anschauen. Das hat sie mir erzählt.
Ich bin schon ein Exot. Also alleinerziehende Mutter, freiwillig gewählt und dann noch ein schwarzes Kind auf dem Dorf. Aber ich bin auch ein Mensch. Ich lasse mich auch nicht so schnell einschüchtern. Wenn irgendjemand komisch von uns denkt, dann sollen die das tun.
Also Sandra hat das gut wegstecken können, wenn die Leute sie so komisch angeschaut haben. Mhm. Wie war das denn bei dir so, als man die Schwangerschaft dann eben auch gesehen hat und die Leute ja dann auch wussten, du bekommst allein ein Kind? Hast du da auch das Gefühl gehabt, die Leute reden irgendwie über dich?
So stark hatte ich das nicht. Ich habe das dann meinem Arbeitgeber erzählt, als es dann nach den 12 Wochen soweit war. Und ich dachte, ich sehe immer noch gleich aus, aber ich hatte einen riesigen Bauch. Aber für mich sah ich immer noch gleich aus und
du dachte, normalerweise ist es ja immer umgekehrt, dass man sich schon ganz dick fühlt, obwohl man noch gar nicht so dick ist.
War bei mir so umgekehrt und ich dachte, ach, das bis wahrscheinlich kurz vor der Geburt kann ich das noch gut verbergen. Und es war natürlich überhaupt nicht so, auch wenn ich mir heute Bilder anschaue, denke ich mir, was hat denn da nicht funktioniert in meinem Kopf? Aber das waren so positive Reaktionen, gerade auch von meinem einen Vorgesetzten, der meinte, das ist ja toll, ich freue mich so für dich. Und ich dachte, ja super, also ich war so positiv, aber es hat keiner mich persönlich gefragt, du bist ja nicht in einer Beziehung, wie hat das jetzt genau funktioniert? Mhm. Also das waren auf jeden Fall die positiven Ereignisse. Die negativen, die reihten sich dann eher so ein, als mein Sohn ungefähr ein halbes Jahr war. Da habe ich dann angefangen so ein bisschen mit Social Media und da sieht man schon in den Kommentaren, da sind einige ziemlich aggressiv. Mir wurde auch mal vorgeworfen, dass ich Männer hasse. Ist definitiv ja, nicht so, kann ich sagen.
Wer ein Kind bekommt,
also ich hasse quasi ihn. Alle Männer in meinem ganzen Umfeld. Dazu zählt ja dann offensichtlich später auch mein Sohn. Und dass ich Frauen bewusst dazu verleite, dass sie ohne Vater, das ist ja deren Hauptproblem, alleine Mutter werden ohne Vater. Aber in meinem privaten Umfeld hatte ich da keine Schwierigkeiten tatsächlich mit.
Diese aggressiven Kommentare, die da teilweise auf Social Media kommen, die klingen ja fast so, als würden sich manche Menschen regelrecht angegriffen fühlen davon, wie du eben Familie lebst. Also als wäre das irgendwie ein Angriff auf ihr eigenes klassisches Familienbild. Familie, das sind ja für viele immer noch Vater, Mutter, am besten 2 Kinder, nicht 1.
Mhm. Mädchen und Junge bitte.
Genau. Am besten dann auch noch ein Haus und ein Hund, wenn man ganz perfekt sein will. Obwohl die Realität ja inzwischen ganz anders aussieht. Also jede 5. Familie ist inzwischen ja eine Einelternfamilie. Ja. Solomütter gehen da ja leider in der Statistik unter. Also die werden zahlenmäßig bei den Alleinerziehenden nicht extra aufgelistet. Mhm. Und obwohl das so ist, dass eben jede 5. Familie eine Einelternfamilie ist, ist trotzdem so mein eigener Eindruck und das erzählen mir auch befreundete Mütter, die allein ein Kind großziehen, dass sie das immer noch so von außen gespiegelt bekommen, ihr seid keine richtige Familie.
Genau.
Vom Tonfall her ist da ja so von Mitleid bis so ein bisschen Geringschätzung alles dabei. Kennst du das auch?
Ja, das kenne ich. Dieses Thema traditionelle Familie nenne ich es jetzt mal. Mhm. Wenn man nur das Reine von außen sieht, okay, dann sind 2 Leute, die vielleicht verdienen, die sich um Kinder kümmern können, also eine doppelte Power, sage ich mal, ist das ja vielleicht auch was nach außen hin erstmal so als was Ausgewogenes erscheint. Und dass da kein Defizit ist. Man sagt ja irgendwie immer noch, auch wenn es viele homosexuelle Paare gibt, naja, man braucht schon Mutter und Vater. Aber auch das stimmt ja nicht mehr. Was ich aber auf jeden Fall feststelle, ist, dass es eine Hierarchie zwischen den Familienmodellen zu geben scheint. Und ganz oben steht diese Mutter, Vater, 2 Kinder, ein Hund und ein Reihenhausfamilie. Für viele immer noch. Da sehe ich dann diese scheinbar perfekte Familie. die dann das Ideal ist, was alle erreichen wollen.
Du
und
auch?
Dann, nein, ich möchte das nicht mehr erreichen. Mhm. Aber es ist so, es gibt eine Hierarchie nach wie vor, die ich sehe und die teilweise auch politisch unterstützt wird. Sowas mit Ehegattensplitting und was auch immer da noch an Boni vielleicht für Verheiratete, noch zusätzlich verheiratet, darf man dann natürlich auch sein, Elternpaare passiert. Das wird nicht eins zu eins übertragen auf andere Familienformen. Deswegen ist schon allein dadurch ein Ungleichgewicht in der Wahrnehmung.
Wir haben ja gerade schon von den negativen Kommentaren auf Social Media gesprochen, die da teilweise kommen.
Mhm.
Und da kommt ja auch immer wieder dieser Vorwurf, den sich viele Solomütter anhören müssen, dass ihr Kinderwunsch egoistisch ist.
Mhm.
Also dem Kind gegenüber, weil es ja dann von Anfang an nur ein Elternteil hat. Diesen Vorwurf hat Luisa auch schon oft gemacht bekommen. Das ist die zweite Solomama, mit der ich vor dieser Aufzeichnung gesprochen habe. Sie hat ihr Kind wie du per Samenspende bekommen und die hat da eine ganz klare Haltung zu diesem Vorwurf, hat sie mir erzählt.
Jeder Kinderwunsch ist egoistisch. Kein Kind wird gefragt, willst du unter diesen Bedingungen geboren werden? Ja, das kann man auch genauso gut jemandem vorwerfen, der in einer krisenden Beziehung ein Kind bekommt. Andere Kinder haben Probleme, weil ihre Eltern kein Einkommen haben. Oder die Eltern streiten sich ständig. Insofern, ich glaube nicht, dass ein Kind, das gute Aufwachsbedingungen hat und sich sozusagen entfalten kann, dass das einen Schaden davon trägt, weil es mit einer Samenspende gezeugt wurde. Das bezweifle ich, ehrlich gesagt.
Also du hörst, Luisa ist da klar. Hanna, du hast dir das ja auch schon ganz oft anhören müssen, dass das egoistisch ist, dass du allein ein Kind bekommen hast.
Mhm.
Was macht das mit dir?
Am Anfang war es so, dass ich mich da ertappt gefühlt habe, weil ich damit auch noch nicht so vertraut war, dass mir jemand sowas vorwirft, weil ich mich persönlich als überhaupt nicht egoistisch sehe. Aber inzwischen ist es so, dass ich mir denke, ja, und selbst wenn es egoistisch ist, schränkt dich das in irgendeiner Form ein, macht das dein Leben dadurch schlechter, dass ich eine egoistische Entscheidung für mich getroffen habe, selbst wenn es so ist, ne? Manche Menschen kann man nicht von etwas überzeugen, da diskutierst du dich zu Tode, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen ist es inzwischen so, wo ich mir denke, okay, wenn du das so siehst, dann siehst du das so. Und ich sehe es genauso wie die Luisa. Jeder Kinderwunsch ist egoistisch. Man trifft immer egoistische Entscheidungen im Leben, weil man trifft seine Entscheidungen im Leben immer für sich selber und im besten Fall natürlich noch für andere. Nur wenn man jemandem bewusst schadet, das ist dann vielleicht etwas, was man vielleicht ein bisschen nochmal evaluieren sollte. Aber in diesem Fall würde ich sagen, ja.
Okay, also jetzt mal wieder weg von Vorwürfen und Kritik hin zu schönen Dingen. Worauf bist du eigentlich als Solomutter richtig stolz?
Ja, so stolz ist mir tatsächlich gar nicht so ein vertrauter Begriff. Aber ich sag mal so, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ein Kind habe, also einen Jungen, der sehr empathisch ist, sehr feinfühlig, ein sehr großes Herz hat.
Mhm.
Und dass ich den so gut hingekriegt habe. Vielleicht bin ich darauf stolz.
Ich wollte gerade sagen, da hast du ja einen ganz großen Anteil dran. Da darfst du schon auch ein bisschen stolz drauf sein.
Genau.
Und sag mal, dass du diesen tollen Jungen bekommst, also dass du schwanger bist, das hast du als erstes deiner Schwester erzählt, oder?
Das war meine Schwester, das war vom ersten Versuch, habe ich ihr erzählt, weil wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander und die war auch die erste Person, die davon erfahren hat, dass es eben nicht geklappt hat. Mhm. Und das war eben ein Grund, weil mich das auch sehr zerrissen hat am Anfang, als der erste Versuch eben nicht erfolgreich war, dass ich gedacht habe, boah, ich will jetzt nicht Mitleid von allen möglichen Seiten bekommen. Es reicht mir, wenn ich eine Person involviere. Aber dann habe ich beim zweiten Versuch direkt gemerkt, ja, dann wissen es halt andere. Dann wissen die, warum ich zum Beispiel mal ein bisschen trauriger bin. Deswegen habe ich dann meinen Eltern auch Bescheid gegeben.
Und wie haben die reagiert?
Die haben das recht schnell akzeptiert auf jeden Fall. Die wissen, ich mache mein eigenes Ding und das gehört offensichtlich dazu. Ich glaube, mein Vater hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, weil er hat sich gefragt, warum ich denn keinen Partner finde, weil ich doch eigentlich eine ganz nette Frau bin. Und dass er nicht verstanden hat, weil er sehr gerne Vater ist, dass ich nicht jemand auch gefunden habe, der auch gerne Vater ist und das auch gerne mit mir gemeinsam machen möchte. Also die lieben ihr Enkelkind auch über alles. Deswegen, das ist alles wunderbar.
Das heißt, deine Familie unterstützt dich auch?
Ja, am Anfang hat meine Mama im Wochenbett, war sie sehr für mich da. Und immer, wenn ich mir Tipps abhole, weil die haben ja nun mal 3 Kinder großgezogen, dann ist mein erster Impuls immer, meine Mutter anzurufen und sie um Rat zu fragen. Und das ist auch heute noch so. Betreuungsmäßig wohnen wir zu weit auseinander, aber das ist so, dass ich er ist in der Schule, aber ich brauche sonst keine Betreuung.
Aber du hast dir ja schon ein Netzwerk aufgebaut, hast du erzählt. Mhm. Wer ist denn dann im Notfall für euch da?
Dieses Netzwerk besteht natürlich aus denjenigen, die selber auch Kinder haben und die auch mal Unterstützung brauchen. Also das sind dann auch Eltern von Freunden meines Sohnes. Und das sind aber natürlich dann auch zum Beispiel meine Familie, meine Schwester, mein Bruder, der hat jetzt nun selber zwei Kinder, und meine Eltern, aber auch ein Freund von mir, und der nimmt meinen Sohn auch regelmäßig. Also die machen auch häufiger mal was zusammen. Das ist quasi so ein bisschen der männliche Part für meinen Sohn, weil ich auch finde, es ist gut, wenn er jemanden hat, der nicht so ängstlich ist wie ich, der sich auch mal was traut, der auch mal schnell mit dem Auto fährt und diese ganzen Sachen macht, wo ich ein bisschen verhaltener bin. Und die machen so oft was miteinander. Also da würde ich schon sagen, das ist ein sehr zuverlässiger, männlicher Bezugsort für ihn. Ja.
Also, dass dieser Freund so für deinen Sohn da ist, das ist für ihn ja bestimmt auch total schön.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass es für dich auch angenehm ist, dass er dir aber halt nirgendwo reinreden kann. Und das empfinden ja viele Solomütter auch als Vorteil, dass sie eben auch allein entscheiden dürfen. Und noch so ein positiver Punkt, den ich jetzt schon öfter gehört hatte, du bist einfach durch mit dem Kinderthema. So hat mir das zumindest auch Luisa über sich erzählt, die zweite Solomutter, mit der ich gesprochen habe.
Für mich persönlich ist das natürlich jetzt, ich sag mal, befreiend, weil ich nicht davon, ich sag mal, abhängig bin, dass ich jemanden an meiner Seite habe. Ich muss diese zwanghafte Suche nicht weiter betreiben. Und klar, ich kann alle Entscheidungen alleine treffen. Ich brauche mich mit keinem da abzustimmen. Und ich habe keine Konflikte, keinen Streit, kein Nix.
Also Luisa kann als Solomutter zum Beispiel halt allein entscheiden, auf welche Schule ihr Kind gehen soll oder in welcher Stadt sie wohnen wollen und so weiter. Das ist ja oft gerade bei getrennten Eltern, sind das ja krasse Konfliktthemen. Also sie findet das super, dass das bei ihr so ist. Mhm. Hanna, was findest du an Solomutterschaft richtig großartig?
Tatsächlich, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass ich auch gerne die Kontrolle behalte. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich sehr von Vorteil finde, dass ich die Entscheidung alleine treffen darf. Ich merke aber gleichzeitig, dass das natürlich auch eine große Anstrengung manchmal ist. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel mit einem Freund unterwegs bin und der fragt mich, wo wollen wir essen gehen, dann sage ich, oh Gott, bitte entscheide du das, weil ich habe schon so viele Entscheidungen pro Tag zu treffen. Das ist aber auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr gut finde, und dass ich natürlich auch meine Erziehung, so wie ich jetzt auch für mich entschieden habe, dass das eine gute Erziehung ist, dass ich das so machen kann, wie ich mir das früher für mich auch gewünscht hätte. Mhm. Und es ist auch so, wir merken das immer wieder, mein Sohn und ich, wir müssen quasi nur uns gegenseitig also verstehen und müssen nur sagen, okay, darf heute jemand zum Spielen kommen, ja oder nein? Und wenn ja, wer? Und zu welchem Zeitpunkt? Und da ist nicht noch jemand anders da, der sagt, so, jetzt mach mir das Essen.
Ja, das verstehe ich. Ihr müsst halt nicht noch auf die Bedürfnisse von noch jemandem Rücksicht nehmen. Das sind dann halt nur du und dein Sohn.
Genau.
Wann und wie hast du ihm eigentlich gesagt, dass sein Vater ein Samenspender ist?
Ich habe das relativ früh von Anfang an schon gesagt, und er hatte dann diese Frage gestellt. Dieser besagte Freund, der immer mal wieder hier ist und mit dem wir uns öfter treffen, der ist so präsent für ihn gewesen, dass er gefragt hat, ist das denn mein Papa? Mhm. Und das war eine Frage, mit der ich nicht gerechnet habe.
Ach ja?
Ich habe mich auch so vieles vorbereitet, gedacht, ja, hast du dann hier Samenspender, dann erklärst du das so, Schritt für Schritt und so. Und dann kam diese Frage, und im Kopf habe ich dann 100.000 Antworten mir überlegt und hab dann einfach nur gesagt, nein, der ist nicht dein Papa, das ist ein Freund von uns. Okay, gut. So, und dann war das vorbei. Also, was man merkt, und das ist, glaube ich, bei Kindern grundsätzlich so, ist, die wollen ja nicht plötzlich, dass man alle Informationen über den ausschüttet. Sie stellen eine Frage und dann wollen die wirklich nur diese Frage beantwortet haben, in diesem Alter zumindest noch, 3, 4. Und erst später kommen diese Folgefragen oder wo man sich ein bisschen tiefer damit auseinandersetzt. Also gerade tatsächlich wollte er nochmal das Bild sehen des Samenspenders.
Ach, dann haben wir das ein Foto?
Ja, wir haben ein Kinderfoto von ihm. Und da stehen dann natürlich auch so die Verwandtschaftsverhältnisse drin, aber auch was er mag, was er nicht so mag, das habe ich ihm gezeigt. Und das fand er total spannend. Und im Grunde ist das, was er immer mal wieder sagt, Mein Papa ist ja ein Samenspender. Das ist so für ihn total normal. Und er hatte zum Beispiel einen sehr guten Freund. Und die sollten Gemeinsamkeiten und Unterschiede mal in der Grundschule so jeder aufschreiben. Und dann haben die als eine Gemeinsamkeit gemacht, wir haben beide keinen Papa. Und der Freund von ihm, der Vater ist gestorben. Da war der 3. Wo ich dachte, das finde ich so total stark, dass die das beide als eine Gemeinsamkeit sehen und aufschreiben. Das war auf jeden Fall etwas, wo ich denke, das ist vielleicht gut, dass man so offen damit umgeht. Weil das natürlich auch gerade bei Vatertagsgeschenken in der Schule oder auch im Kindergarten, wenn die solche Sachen basteln, sonst immer so ein Problem darstellen würde. Oh Gott, wie macht man's? Deswegen war ich insgesamt allen gegenüber auch schon sehr offen und habe sofort gesagt, übrigens Samenspender, es gibt keinen Vater. Und dann ist das für alle klar gewesen.
Das ist so ein schönes Beispiel dafür, finde ich, dass Kinder eben nicht schon diese festen Bilder im Kopf haben, über die wir vorhin gesprochen haben.
Ja.
So und so hat in Anführungszeichen eine normale Familie auszusehen, sondern die sind halt so ohne Wertung und nehmen einfach eben das, was sie selbst erleben, als ganz selbstverständlich. Mhm. Also ob der Papa jetzt gestorben ist oder ein Samenspender ist, für sie ist das eben ihre Lebensrealität.
Ja.
Und wie fühlt dein Sohn sich dann selbst in solchen Situationen, zum Beispiel, wenn dann jetzt ein Vatertagsgeschenk gebastelt wird?
Da sind ja Gott sei Dank auch die Erzieherinnen auch sehr kreativ. Das heißt, dann ist es mal der Opa, dann ist es mal der besagte Freund, dann ist es mal mein Bruder. Und dann freut er sich auch. Also es ist nicht so, dass das ihn definiert, dass er keinen Vater hat und er jetzt den ganzen Tag traurig in der Gegend herumläuft. Für ihn ist eben das Thema Halbgeschwister ein viel präsenteres, weil wir auch schon ein paar Halbgeschwister getroffen haben. Und das ist etwas, was ihn interessiert, weil da konkret wir Bilder von den Halbgeschwistern haben. Wir haben Namen, wir haben Orte und wir kennen die Mütter und das heißt, das ist viel präsenter bei ihm als jemand, der aktuell nicht da ist. Das ist zum Beispiel auch so ein Vorurteil. Ja, du nimmst dem Kind den Vater weg. Den hat er nie kennengelernt. Ja. Den habe ich nicht weggenommen. Von Anfang an ist diese Leerstelle da, wenn man von einer Leerstelle reden möchte. Die ist gefüllt durch andere Menschen.
Gefüllt mit anderen Bezugspersonen.
Ja, ganz genau.
Wie habt ihr denn eigentlich die Halbgeschwister deines Sohns gefunden?
Wir haben sowohl eine Spender-ID als auch ein Spender-Pseudonym. Manche Samenbanken geben jetzt nur sowohl entweder das eine oder das andere raus. Und so gab es verschiedene Facebook-Gruppen tatsächlich, wo wir uns vernetzen konnten, wo eben auch diese Spender gesucht wurden, beziehungsweise die Halbgeschwister von anderen Spenderkindern und so sind wir dann ja nach und nach eine kleine Gruppe geworden von eben diesem Samenspender. Und man merkt auch schon Gemeinsamkeiten, das ist sehr spannend.
Also dein Sohn hat mehrere Geschwister, wahrscheinlich mehr als viele andere.
Würde ich auch sagen, ja.
Und viele andere Bezugspersonen. Sag mal, seit dein Sohn da ist, wie ist es denn bei dir mit Männern? Ist Dating ein Thema für dich?
Ja, also ich bin auf jeden Fall, sagen wir es mal so, auf einem sehr guten Weg.
Das ist jetzt der Moment, an dem ich dich weiterfrage.
Dankeschön. Ja, genau. Also tatsächlich so in diesem privaten Bereich, also da will ich auch gar nicht zu viel verraten, weil ich dann ja auch jemand anderen noch mit involviere. Das ist auf jeden Fall ein Mythos, sage ich mal, wenn Solomütter fürchten, dass sie nie mehr jemanden kennenlernen. Mhm. Da kann ich ganz klar sagen, dass es diese Möglichkeit definitiv gibt.
Aha, na, dann lassen wir das so stehen und freuen uns einfach mal für dich. Aber vor allem genießt du eben ja auch das Leben mit deinem Sohn.
Ja.
Das macht Sandra übrigens auch. Das ist die Solomama vom Anfang, die vor 12 Jahren ein Kind adoptiert hat. Für sie ist es einfach nach wie vor das größte Geschenk in ihrem Leben, eine Tochter zu haben, hat sie mir im Interview erzählt.
Für mich haben Kinder immer dazugehört. Jetzt habe ich ein Kind, bin total glücklich mit ihr. Das ist auch egal, ob man sich mal streitet oder was schwierig ist. Wir gehören halt zusammen. Jeden Tag bin ich total froh und glücklich, dass ich das gemacht habe und dass sie bei mir ist.
Ich denke mal, da kannst du dich anschließen, oder?
Absolut. Auch wenn er gerade, wir merken es gerade, das ist so ein Alter, ich weiß nicht, ob du da auch schon deine Erfahrungen sammeln durftest, wo die Vorpubertät anklopft.
Ja, zwei und unserer Kinder sind ja gleich alt. Also meine Tochter ist ja, so alt stimmt, wie dein Sohn.
Genau.
Ich weiß, ja, wovon du sprichst.
So, genau. Das ist dann schon ein bisschen herausfordernder, aber es ist um nichts auf der Welt möchte ich das missen wollen. Es ist einfach genau die richtige Entscheidung. Mein Kinderwunsch ist auch abgeschlossen. Ich hatte ja eine Zeit lang überlegt, ob ich noch ein zweites Kind bekomme. Und ich habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte, dass es genauso ist, wie es jetzt ist. Wir sind zu zweit sehr glücklich und das ist das, wie ich unser Leben für uns gestalte.
Ja. Das ist doch wirklich ein schönes Schlusswort. Aber eine Sache fehlt noch.
Drei Herzensdinge.
Am Ende jeder Folge frage ich ja meine Gästin immer nach drei kurzen Tipps. Also Frage an dich diesmal. Was kannst du einer Frau mit auf den Weg geben, die gerade überlegt, Solomutter zu werden?
Also triff deine Entscheidungen nicht aus Angst, sondern informier dich gut. Ne? Manche sind Richtung Ende 30, Anfang 40 und die sagen dann, oh Gott, jetzt muss ich ganz schnell. Aber informiere dich wirklich, was auf dich zukommen könnte. Das Zweite ist, nimm den Spender nicht nur als Randnotiz, sondern sei dir klar darüber, dass er zu eurer Geschichte gehört. Er ist 50% Teil deines Kindes. Der sollte nicht kleingeredet werden. Und dann bereite dich wirklich finanziell gut auf diesen Weg vor. Verlass dich bitte nicht auf staatliche Unterstützung.
Und dann darfst du dich aber auch noch freuen auf dein Kind.
Und vierter Tipp, freue dich ganz.
Ja, Freude darf ja auch sein, wenn du ein Kind bekommst.
Würde ich auch sagen, ja.
Vielen Dank, liebe Hanna. Ich wünsche dir noch eine tolle Zeit, vor allem mit deinem Sohn.
Dankeschön, Sabine. Hat mir sehr viel Freude gemacht und ich bin gespannt auf die Folge.
Das war Herz ohne Filter für heute, der Podcast über Liebe, Beziehung und alles dazwischen. Und nächstes Mal spreche ich mit Paartherapeutin Nele Seert übers Fremdverliebtsein. Wenn sowas passiert, muss das nicht zwangsläufig das Aus für die Beziehung bedeuten.
Das klingt jetzt komisch, ne? Aber der Vorteil von so einer Fremdverliebtheit ist, dass Themen, die vorher nicht kommuniziert worden sind, auf den Tisch kommen. Das tut zwar weh, aber es ist wirklich eine Chance, sich wieder zusammenzuraufen und sich viel, viel näher zu fühlen.
Vorschläge, Feedback oder Fragen gerne per Mail an mich an herzohnefilter@swr.de. Und in den Shownotes findet ihr den Link zu Hannas Social Media Accounts und ganz viele Infos zum Thema Solomutterschaft. Passt auf euch auf und auf eure Herzensdinge. Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp für euch. Telephobia, dieser eine Anruf. Hostin Lea Utz hilft in jeder Folge einem Menschen bei einem Anruf, den er oder sie schon ewig aufschiebt. In der neuen Staffel spricht sie zum Beispiel mit Annette. Sie will ihren Vater anrufen. Den hat sie aber erst einmal gesehen und das vor mehr als 30 Jahren. Diese und viele andere persönliche Anrufgeschichten hört ihr bei Telephobia, dieser eine Anruf. Hört rein in der ARD Sounds App und überall, wo es Podcasts gibt.